Gartenradio. Mitten im Grünen.
Diesmal geht es um einen ganz besonderen Schnitt, nämlich den Chelsea Chop bzw. Chelsea Cut. Mich hat das als erstes an den Pixie Cut erinnert. So eine freche, ausgefranste Kurzhaarfrisur war beliebt bei den Stars der 50er und 60er Jahre. Audrey Hepburn hatte einen, Shirley MacLaine, Twiggy. Denn auch beim Chelsea Cut ist die Nähe zur Prominenz gar nicht so falsch. Denn wie der Name schon vermuten lässt, hat dieser Pflanzenschnitt was zu tun mit der berühmtesten Blumenschau der Welt, der Chelsea Flower Show in London. Die findet statt im Stadtteil Chelsea und da gibt sich wahrscheinlich auch gut frisiert erst der Jet Set und dann die Royal Family die Klinke in die Hand, bevor dann unser einer durch die Ausstellung schlendern darf. Bald ist es wieder soweit. In diesem Jahr findet die Chelsea Flower Show vom 20. bis 24. Mai statt. Und in dieser kurzen Zeitspanne, in diesen paar Tagen, da müssen natürlich vor allem die Pflanzen top aussehen. Und dafür wenden die Profis eben diesen Chelsea Cut an. Wie der funktioniert, mit welchen Pflanzen man das machen kann und mit welchen lieber nicht und ob die Pracht zu Hause dann auch länger hält als nur 5 Tage, das besprechen wir heute mit Jannik Wehmer, Gärtner hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Jannik.
Hallo Heike.
Warst du schon mal bei der Chelsea Flower Show?
War ich nicht. Um die Zeit werde ich niemals Urlaub haben, solange ich hier bin. Mai ist schwierig.
Würdest du gerne mal hin?
Ja, ich würde den gerne mal anschauen. Die Karte wird unverschämt teuer sein und die Zeit, da ein Hotel zu haben, wird auch teuer sein. Aber erst, wenn ich Rentner bin, darf ich wahrscheinlich hierher.
Montags ist, glaube ich, die Royal Family dran.
Das Montags Fachpublikum und die Aussteller, natürlich die Royal Family, der König. Erst ab Dienstag dürfen dann auch die Laien rein, die aber, wenn man die Engländer kennt, eigentlich keine Laien sind, sondern natürlich halbe Profis sind.
Guckt man sich da generell was ab von der Chelsea Flower Show oder ist das für euch so abgehoben, dass man denkt, naja, in meinem Alltag bleibt da nichts von übrig?
Also das ist schon abgehoben. Das ist natürlich schon die absolute Spitzenklasse. Allein eine Einladung für eine Planung für einen kleinen Garten zu bekommen, das ist ja der Ritterschlag. Aber vieles sieht man ja in der Fachpresse. Da werden Trends gesetzt und die werden dann auch in 2, 3 Jahren hier in Deutschland schon mal, was die Planung angeht, ankommen. Also wir nehmen schon mal vieles mit. Da sieht man auch so, was die Trendpflanzen angeht. Gerade bei den Stauden aktuell, bei den Gehölzen. Da wird auch oft sehr, sehr modern gearbeitet, also brachflächenorientiert, aber eben auch ökologisch wertvoll wird da gearbeitet. Oder auch diese Anpassung an Klimawandel, auch die war vor Jahren schon Thema auf der Flower Show. Die sind einfach die Spitzenklasse.
Da werden wir mal verfolgen, was dieses Jahr Thema ist im Mai. Jetzt gucken wir heute mal auf diesen Chelsea Chop und Chelsea Cut, mit denen die Profis versuchen, in dieser kurzen Blühphase möglichst die Pflanzen zum Blühen zu bringen. Jetzt bin ich schon gestolpert über den Begriff Cut und Chop. Chop heißt, glaube ich, hacken, Cut heißt schneiden. Was ist es denn jetzt?
Ich habe das als Chelsea Cut kennengelernt. Jetzt ist das anscheinend Chop. Aber am Ende geht es ja darum, die Pflanze einzukürzen. Das ist das Entscheidende. Man schneidet etwas und kürzt etwas ein. Am Ende kommt es ja auf die Tätigkeit drauf an und nicht auf den Namen. Aber jeder Gärtner, wenn man Chelsea Cut sagt, weiß, was gemeint ist. Das ist natürlich etwas, was hier in Deutschland was selten angewendet wird. Ich habe das bei uns in den Gärten selten gesehen. Die Profis, also die Staudengärtner gelernt haben, die haben wirklich damit schon mal gearbeitet. Die haben das sogar in der Ausbildung schon mal gesehen. Die wissen, dass man mit vielen Stauden, wir haben hier eine kleine Auswahl von Monada, also Indianernässe, Katzenminze, Lycanthemella, also die Herbstmargarite. Das hier ist ein Sonnenbraut, Helenium, hier haben wir eine Calimeris. Die wissen mit diesen Dingen, und es gibt noch viel, viel mehr, wissen die eigentlich gut, was mit anzufangen, um jetzt eine schöne Pflanze zu haben, aber eben auch eine Partie zu entwickeln, die dann im Juni, Juli, August, September noch schön aussieht. Dieser Chelsea Cut ist ja natürlich für diese Ausstellung entwickelt worden. Aber letztendlich, die Flower Show ist ja nicht zu Ende nach 2 Wochen, sondern das zieht sich ja dann noch bis in den späten Sommer hinein, um dann auch diese Attraktivität in dem Gelände noch weiterzuentwickeln. Es wäre natürlich schade, wenn es nur für die Royals 2 Wochen wunderschön aussieht und nach 2 Wochen dann alles verwachsen ist und nicht mehr gleichmäßig aussieht. Deswegen ist auch dieser Schnitt gemacht worden.
Ja. Und was kann ich mit dem Schnitt erreichen bei mir im Garten?
Ja. Also es gibt so 3 Sachen, die man damit erreichen kann. Man kann die Standfestigkeit erhöhen von Stauden. Viele Stauden über den Sommer entwickeln die so eine Überlastigkeit im oberen Bereich. Die fangen dann an zu kippen, weil die Stiele oft für diese Blütengröße, die man hat, nicht mehr standfest genug ist. Deswegen ist da der Schnitt wichtig, also Standfestigkeit. Dann ist es, dass die Pflanze mehr Seitentriebe bekommt und dadurch mehr Blütenfülle entwickelt. Das heißt, man hat statt einem langen, hohen Trieb, hat man dann 4 oder 5 kleine Seitentriebe, die ein bisschen kürzer sind. Das ist die Blütenfülle, die man dann fördert und natürlich die Blütenzeit zu verzögern. Also man schneidet dann etwas damit, das zum Beispiel 4 bis 6 Wochen später blühen würde, um die Gesamtblütezeit ein bisschen zu strecken. Und je nachdem, was man für ein Ziel hat, schneidet man auch unterschiedlich oder schneidet unterschiedlich viel und unterschiedlich tief. Das ist entscheidend, was man erreichen möchte.
Fangen wir doch noch mal vorne an, ja. Ganz detailliert. Wir haben jetzt hier eine Schönaster vor uns stehen. So, und jetzt sehe ich schon mal als erstes, die hat ja schon wunderschöne kleine grüne Knospenansätze. Da muss ich also mit blutendem Herzen die Knospen wegschneiden, was ich ja sonst nie tun würde.
Also, theoretisch muss man es nicht ganz. Das wäre ein schönes Beispiel hier, die Schönaster. Da möchte ich gerne die Blütezeit verlängern. Ich möchte eigentlich, dass sie statt 4 Wochen, 8 Wochen zum Beispiel blüht. Deswegen würde ich überlegen, hier zum Beispiel diese sehr, sehr hohen Triebe, die etwa 1/2 Meter hoch sind, die würde ich stark zurücknehmen. Das heißt, etwa 90% von dem Trieb von der Höhe schneide ich ab. Aber eben nur die, die ganz, ganz hoch sind. Die aus der ganzen Pflanzung so ein bisschen rausragen. Also sie sieht natürlich ein bisschen geschnitten aus, aber sie sieht nicht ganz schlimm aus, würde ich sagen.
Naja. Also sie sieht jetzt nicht mehr so prächtig aus wie vorher, aber man sieht noch eine Pflanze, die jetzt etwa 30 cm hoch ist.
Genau, die ist jetzt nur halb so hoch vielleicht wie die höchsten Triebe. Sie hat jetzt hier in den Spitzen überall Blütenknospen, die in etwa 2 Wochen aufgehen bei der Schönaster. Und aus dem Trieb, den ich abgeschnitten habe, werden aus den Seitenknospen 3, 4 neue Seitentriebe entstehen statt einem einzigen.
Das also heißt, ich habe dadurch nicht weniger Blüten.
Nein, im Gegenteil, du hast oft mehr Blüten sogar. Der Teil, der blüht, wenn die jetzt in Hochblüte ist, dann fangen die anderen an, langsam aufzugehen. Das heißt, ich habe die Blütezeit sogar um das Doppelte verlängert. Diese Schönaster Calimeris, bei dem Schnitt wird die so von Ende Mai, Anfang Juni, wird die fast bis in den August blühen durch den Schnitt, durchgängig.
Und wir haben hier natürlich jetzt nur so ein Töpfchen vor uns stehen, so ein 12 cm Topf. Wenn ich die im Garten stehen habe, habe ich natürlich auch einen viel größeren Topf.
Ja,
und dann merkt man das gar nicht so, wenn ich die langen abgeschnitten habe.
Man zählt 1, 2, 3 und schneidet einen weg, nochmal 3, wieder einen weg und so weiter. Dass man so sagt, ich lasse 2 Drittel stehen und schneide 1 Drittel raus und dann hat man eine leichte spätere Blüte dann nochmal. Das wäre so, wo man die Blütezeit deutlich verlängern kann durch den Schnitt.
Kann ich jetzt die schönen abgeschnittenen Stängel noch in die Vase stellen? Blühen die dann noch von der Sommeraster oder eher nicht?
Ja, die sind noch sehr knospig, sehr klein. Der Florist, der schneidet erst, wenn Farbe zu sehen ist. Und dafür ist sie noch sehr grün. Also da hätte man vielleicht noch eine Woche warten können mit dem Schnitt und dann hätte man die auch für die Vase schneiden können. Aber das Problem ist, je länger man wartet, desto größer ist der Abstand zwischen denen, die jetzt blühen und denen, die neu kommen.
Also mache ich wirklich, wenn die Staude, das sind ja alles Stauden jetzt im Moment, die hier vor uns stehen, wenn die so gerade den ersten Schub gekriegt hat und man merkt, die will jetzt.
Ja, genau. Also man schneidet am besten die Stauden, wenn die so eine Höhe zwischen 50 und 80 cm haben, dann wird es Zeit zu schneiden. Man kann später schneiden, aber dann kann es manchmal sein, dass die dann nicht besonders schön durchtreiben. Deswegen eben jetzt um die Jahreszeit, da sind die meisten Stauden, sind einfach so maximal kniehoch vielleicht.
Die Schönaster haben wir jetzt schon fit gemacht für den August. Und da steht jetzt hier daneben
Leucanthemella, das ist eine Margeritenart, eine Gartenmargerite oder Herbstmargerite. Die Blüte sieht ein bisschen aus wie große Gänseblümchen. Die Pflanze selber kann etwa deine Größe, also 1,20 Meter hoch werden. Also sagen wir mal 1,50 Meter. Nee, die werden wirklich hoch. Also ich habe die bei mir im Garten mal nicht geschnitten. Die waren wirklich über 1,50 Meter hoch gewesen. Blüht sehr, sehr spät im Jahr, fängt im August an, die ersten Blüten zu zeigen. Und blüht dann wirklich vom August bis in den, mindestens bis Ende Oktober. Das wäre jetzt eine Staude, da würde ich...
Radikal Pixie Cut, würde ich mal sagen.
Pixie Cut, genau. Die ist jetzt so Handflächen hoch, habe ich jetzt stehen lassen. Die war vorher 40 cm hoch. Herbstmargerite. Jetzt habe ich sie etwa Handflächen hoch, habe ich sie abgeschnitten.
Man sieht jetzt in die hohlen Röhren. Puh.
Genau. Ja, die sieht jetzt im Garten, wäre das natürlich jetzt erstmal ein Albtraum. Aber das Schöne ist, statt dieser einzelnen langen, dünnen Triebe, die natürlich noch höher werden würden, wird die jetzt hier an den Seitenknospen lauter Seitentriebe bekommen. Und die wird im Herbst nicht 1,50 Meter hoch sein, sondern die wird dann maximal 1 Meter hoch sein. Und viel, viel mehr Blüten, ist viel standfester, ist in sich geschlossener und runder. Ohne Schnitt sind das lange, dünne Türme. Das kann schön sein für den Hintergrund, Aber auch ein Meter Höhe würde eigentlich für den Hintergrund vollkommen ausreichen. Da muss nichts 1,50 Meter hoch sein. Das wäre jetzt, die Locantemella ist zum Beispiel etwas, das kann man ganz mutig schneiden. Manchmal kommen die sogar aus dem Boden nochmal neu durch den Rückschnitt, noch zusätzlich Triebe. Aber sie kommen vor allen Dingen unterhalb der Schnittstelle.
Und würde es bei denen denn auch Sinn machen, wenn ich nur immer jede dritte, vierte schneide?
Also hier ist ja auch noch nichts an Knospe drin, weil das ja eben ein Spätblüher ist. Deswegen würden die hohen und die mittleren gleichzeitig die Blüte ansetzen. Und dann hat man im Prinzip einmal Blüten in der Höhe und einmal Blüten in der Höhe. Aber man hat keinen fließenden Übergang zwischen den Blüten. Was dazu kommt, ist natürlich, dass diese Locantemella nur im oberen Drittel belaubt ist und ganz, ganz oben die Blüten hat. Das heißt, man hat dann oft lange Stiele, die im unteren Drittel völlig kahl aussehen. Da wäre ich ganz klar, einmal komplett schneiden. Dann warten und in 4 Wochen sieht man hier schon die ganzen Seitentriebe. Da hat man dann statt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Triebe gehabt und dann wird man mindestens 12 oder sogar 15 einzelne Triebe haben.
Also mit diesem Schnitt kriege ich einfach, ich sag mal im übertragenen Sinn, volleres Haar.
Genau, ja, genau. Einen Spliss hat man rausgeschnitten und das, was nachwächst, ist fülliger, voller und auch noch standfester. Wobei das bei denen wenig Thema ist. Aber hier hat man einfach die Blütenanzahl fast verdreifacht. Hier haben wir nochmal einen Kandidat, das ist die Sonnenbraut, Helenium. Das ist Canaria, das ist eine gelbe Sorte, die ist leuchtend rein gelb. Das ist auch ein sehr später Blüher, das heißt, die blüht im Juli, August, September. Das heißt, da könnte man jetzt radikal sein und könnte alles schneiden.
Genau.
Je später die Pflanze blüht, desto mehr Zeit hat die ja wieder nachzuwachsen und auch wieder eine Fülle zu entwickeln. Wenn das etwas ist wie hier die Schönaster oder Calimeris, die ja eigentlich in 4 Wochen schon eigentlich Farbe zeigen wollte und will, da wäre ich natürlich nie radikal und würde nie wirklich alles abschneiden. Das hier ist ein Übergang. Die Helenium, die hat jetzt sehr schöne Seitentriebe. Aber die hatte eben hier diese sehr starken Triebe, die sind fast
Zentimeter fingerdick.
Kleiner fingerdick sind die und die hören noch nicht auf zu wachsen. Die ganze Sache möchte, selbst bei dieser kleineren Sorte, will die etwa hüfthoch werden. Und deswegen wäre es schön, wenn die nur halb so hoch wäre und eben die Blüte in einer Höhe von 30, 40 Zentimeter wäre. Deswegen schneiden wir die jetzt hier immer die Haupttriebe raus. Deswegen entwickeln die jetzt hier schon, das sieht man ein bisschen, entwickeln die sehr schöne Seitentriebe, die dünner sind und an sich kürzer sind, auch sehr schön blühen, aber eben die ganze Pflanze ist dann nicht ein langer, dünner Turm, sondern etwas fülliger, etwas dichter und hat viel mehr Blüten. Ein bisschen kleinere, muss man leider sagen, als bei dem Haupttrieb, aber trotzdem sehr schön. Und das kann man bei allen Sonnenbraut machen. Das könnte man auch bei mehrjährigen Sonnenblumen, Helianthus, Sonnenauge, Heliopsis, das sind alles Pflanzen, die August, September, Oktober blühen. Da wäre ich jetzt im Garten, wäre ich jetzt sehr mutig und würde alles nochmal etwa handbreit über dem Boden abschneiden, damit die sich mehr verzweigen, damit man nicht dünne, lange Hohe hat.
Okay, und dann haben wir noch mehr hier stehen.
Das ist jetzt nochmal eine Katzenminze, aber eine hohe, großblättrige Katzenminze.
Die ist auch schon 40 cm hoch.
Genau, und das ist eine Pflanze, da könnte man einzelne Triebe, die hoch sind, rausschneiden, wie zum Beispiel hier diesen. Und da sieht man schon, die Pflanze selber möchte auch Seitentriebe bilden. Und dann schneidet man über so einem schlafenden Auge. Und auch da hätte ich überlegt, ob ich vielleicht 2, 3 Triebe rausnehme und 2 lasse, um die nicht ganz kahl werden zu lassen. Weil auch die würde etwa in 6 Wochen würde die spätestens anfangen zu blühen. Aber die ist jetzt schmal und hoch. Und es wäre schön, wenn die alle mehr Fülle hätten.
Da sind wir also wieder wie bei der Margarite, bei dem Stufenschnitt, sage ich mal.
Genau, Stufenschnitt mit einer teilweisen Verzögerung der Blüte. Das wäre eben etwas, was die Pflanze noch gut aussehen lässt, aber trotzdem ein bisschen verlängert. Also da ist man nicht so radikal. Das wäre jetzt etwas, das ist ein Sanguisorba oder ein Wiesenknopf. Den würde ich zum Beispiel nur ausputzen im äußeren Rand.
Hier haben wir auch wirklich viele dünne Triebe. Das ist so ein richtiger Bund.
Genau, und den schneidet man eigentlich nur sauber drumherum. Was man machen könnte, da habe ich nämlich einmal hier einen. Dadurch, dass der viel zu eng stand bei uns und auch manchmal viel zu eng steht in den Beeten, den würde ich wieder völlig radikal schneiden. Einmal ganz kurz über der Pflanze so, wird handbreit hoch. Und das Schöne ist, in 2 Wochen ist sie wieder komplett grün, aber viel standfester im Grün und sieht dann wieder schön sauber aus. Hier diese etwas höhere, die hat halt leider schon Blütenknospen. Da könnte man mutig sein und die schneiden, dann würde man das nochmal verzögern. Dann würde man aber auch alles abschneiden, weil da würde ich jetzt hier nicht einzelne rausschneiden, sondern da wäre ich ganz klar und hätte Halsschnitt gemacht, wie bei denen hier. Und dann kommen die nochmal sauber von unten und die ganze Geschichte wird etwa 4 Wochen später blühen. Wir haben den Radikalschnitt, wir haben den Auslichtungsschnitt und theoretisch gibt es noch einen Schnitt, den haben wir aber hier, dadurch, dass wir keine alten Pflanzen haben, ist so eine Art Stützschnitt. Man macht das häufiger bei Sedum, bei diesen Fetthennen, die es im Herbst gibt, mit diesen wunderschönen, großen, pinkfarbenen Blüten, Sedum Telephium, Herbstfreude zum Beispiel. Das ist eine Pflanze, die, wenn der äußere Kranz der Triebe nicht eingekürzt wird, dann entwickelt die ganz schnell im Herbst so ein Übergewicht in den Blüten, liegt dann leicht auf dem Boden. Und da sorgt man dafür, dass man im Prinzip bei einer alten, großen Pflanze, die so einen Durchmesser hat von 40, 50 Zentimeter, da schneidet man die äußeren, schneidet man Triebe, die jetzt etwa fingerlang sind, schneidet man nochmal um die Hälfte zurück. Dann hat man so ein bisschen sauber geschnittenen äußeren Rand von 4, 5 Blüten jeweils drumherum. Und in der Mitte hat man einen Teil, der so in Ruhe gelassen wird. Und die äußeren, die dann kurz sind, die stützen die in der Mitte. Und dann kippt die ganze Pflanze nicht mehr auseinander. Das ist so der typische Stützschnitt. Das macht man bei Sachen, die an sich eher bogig auseinanderfallen.
Da kann man sagen, Regen in Paris, Sonne in Mailand, die Frisur
genau.
Sitzt.
Genau. Ja, das ist perfekt. Genau, das geht darum, dass sie einfach hält. Also natürlich verzögert sich die Blüte auch ein bisschen an den äußeren. Aber dadurch, dass die Sedum ja sehr, sehr spät blühen, erst im September anfangen zu blühen, ist das gar nicht mehr so eine große Verzögerung durch den äußeren Schnitt, sondern es ist nur eine stärkere Verzweigung im äußeren Rand und dadurch entsteht eine Stützwirkung. Und man spart sich diese Staudenringe, die ja eigentlich oft sehr unschön aussehen, durch diesen Randschnitt, indem man die Sachen einkürzt.
Vielleicht können wir noch mal einmal zusammenfassen. Wir haben ja jetzt immer von Stauden gesprochen. Stauden mögen diesen Schnitt.
Ja, genau. Stauden mögen diesen Schnitt. Bei Gehölzen funktioniert es nicht und es funktioniert aber auch leider nicht bei allen Stauden. Hier zum Beispiel stehen wir vor Mohn. Da funktioniert es nämlich nicht, weil das ein früher Blüher ist. Man kann es an der Form der Staude und an der Blütezeit ableiten, ob man die steinen kann. Alle herbstblühenden Astern, alle sehr aufrechten, standfesten Sachen, die einen etwas stärkeren Stiel haben und die dann so im August oder später blühen würden, die kann man sehr gut jetzt um die Jahreszeit zurückschneiden oder teilzurückschneiden. Die würden dann sehr gut die Blüte verzögern oder standfester werden oder vermehren die Blüte. Aber alles, was im Februar, März, April, Mai blüht, das kann man nicht schneiden. Da ist man froh, dass die im Frühjahr gut austreiben und die kann man nicht noch verzögern durch den Schnitt.
Auf der Chelsea Flower Show gibt es auch immer extra Zelte mit Orchideen und Rosen. Gibt es bei denen so einen Schnitt, so einen Blühverlängerungs- oder Intensivierschnitt?
Ja. Also bei Rosen macht man das ja grundsätzlich so, dass die Rosen, wenn die verblüht sind, die verblühten Blüten abgeschnitten werden. Das ist ein Remontierschnitt. Das ist sogar fast eine eigene Kategorie von Schnitt. Es gibt ja Stauden, die remontieren. Die kann man ja nochmal schneiden, die immer wieder nachblühen würden. Das ist aber etwas anderes als der Chelsea-Schnitt.
Den mache ich ja nur einmal.
Den machst du nur einmal, genau. Und dieser Remontierschnitt, den musst du immer wiederholen. Das heißt, die Pflanze hat geblüht, du schneidest die zurück, dann bilden die neue Knospen, dann schneidest du wieder zurück und so weiter. Das ist bei Rosen der Fall. Bei Rosen wäre es eben wichtig, dass man die im Frühjahr gut zurückschneidet. Mindestens um die Hälfte, besser 2/3 von der Höhe zurück. Das ist so der Grundschnitt und das sorgt für eine Stabilität, für eine Blühfreudigkeit, auch für eine Gesundheit der Pflanze. Ungeschnittene Rosen sind einfach meistens unglücklich.
Und wenn ich jetzt mich vertan habe, ich mache den Chelsea-Cut und rasiere aus Versehen alles ab, obwohl ich immer nur jede dritte abschneiden sollte, kann ich die Pflanze kaputt schneiden?
Nein. Erst recht nicht, wenn man wirklich diese Handbreit stehen lässt, also die Handbreit hoch stehen lässt, dann hat man ja immer Reserveblätter und Reserveknospen bei den Stauden, dass die wieder austreiben würden. Eine Pflanze durch den Schnitt kaputt zu machen, also im Staudenbereich ist es eigentlich unmöglich, weil die Dinge ja aus dem Wurzelbereich immer wieder neu treiben. Was man auch bedenken sollte, ist, man sollte natürlich eine Pflanze, nachdem man die geschnitten hat, nochmal etwas düngen. Am besten vielleicht mit Animalin, weil Hornspäne brauchen ein bisschen zu lange, bis die wirken. Am besten ein Dünger, der auch sofort wirkt und dann auch ein bisschen länger wirkt. Das heißt, eine Mischung zwischen mineralischem und organischem Dünger. Weil natürlich die Pflanze ja viel Energie wieder braucht und wir haben da ja viel Material weggenommen. Das heißt, um neues Material zu bilden, braucht die Nahrung. Weil gut ernährte Menschen haben auch schöne Haare.
Und weil da hinten 4 kleine Tomatentöpfchen stehen, gilt das hier alles nur für Stauden, für Blumen? Oder könnte man sowas auch mit irgendwelchen Gemüsepflanzen machen?
Das könnte man sogar mit Tomaten machen. Das ist jetzt ein Zufall, dass die da stehen, aber man könnte die Tomaten auch in der Spitze einkürzen. Also man ist ja sehr klassisch bei den Tomaten. Das heißt, man hat die ja oft einen Trieb, Man soll die immer ausgeizen, die Seitentriebe wegmachen. Aber modernere Gärtner kürzen die ein und lassen die lieber etwas kompakter, etwas kleiner sein, und damit die auch stabiler ist und nicht nur an diesem einen Draht hochgebunden wird, damit die mehr Fülle entwickelt. Dann hat die zwar nicht so Riesentomaten, aber dann hat die oft viele kleinere Tomaten, die aber sehr aromatisch sind und die standfester. Das heißt, man kürzt die bei einer Höhe von 20 cm ein, dann bekommt die 4-5 Seitentriebe, die muss man auch ein bisschen binden, aber dann entwickelt die mehr Blüten und mehr Früchte.
Die kommen ja bei vielen erst Mitte Mai jetzt raus. Und wann kürze ich die dann ein?
Am besten, wenn man die raussetzt. Das ist ja hier eine kleine Tomate, die ist vielleicht handhoch. Ich würde die vielleicht noch mal ein bisschen höher werden lassen, so vielleicht 20, 30 cm. Und dann hätte ich den Haupttrieb einfach rausgebrochen, damit ich die Seitentriebe fördern würde. Und dann entwickelt sie so eine Strauchform, und die eben nicht nur so lange, dünne, hohe Tomatenpflanzen macht.
Und mal abgesehen jetzt von diesem Chelsea-Cut, gibt es noch andere so Schnitttricks?
Wir haben da verschiedene Storchnabelarten. Geranium himalayense, Geranium macoritzum, Geranium katabiense und so weiter. Das ist ja eine riesen, wunderbare Familie, die wir auch hier wirklich feiern eigentlich in unserer Gärtnerei. Und Storchnabel ist eine Pflanze, die nach der Blüte richtig gut geschnitten werden muss. Nach der Blüte schneiden wir alle Blätter ab. Kurz über dem Boden schneiden wir die sauber. Dann ist die Blüte hinüber, dann macht es auch keinen Sinn, die auszuputzen. Und dann sind die Blätter manchmal ein bisschen anfällig für Mehltau. Und dann treiben die wunderbar frisch aus. Viele treiben sogar noch eine zweite Blüte, nicht alle. Aber dann sehen die wieder sauber und kompakt aus. Das ist bei Storchnabel zum Beispiel etwas, da macht man einen Radikalschnitt. Was man zum Beispiel bei Schafgarbe macht, ist die alten Blüten rausschneiden, damit man die trocknen kann oder damit man da dekorieren kann. Was noch wichtig wäre, ist, wir stehen hier um die Ecke von Rittersporn. Rittersporn ist etwas, das remontiert ein zweites Mal, also das bildet noch eine zweite kleine Blüte, leider nur eine kleine Blüte. Den schneidet man zum Beispiel um die Hälfte von der Höhe zurück, wenn der geblüht hat. Und dann bildet er aus den schlafenden Augen unterhalb der Schnittstelle neue, etwas leichte, feine Blüten, aber nochmal sehr dekorativ. Das wäre noch ein Schnitt, den wir hier auf jeden Fall empfehlen würden. Was man noch machen sollte, ist eben die Katzenminze. Das ist eine remontierende Sache. Die sollte man jedes Mal nach der ersten Blüte abschneiden, nochmal nach der zweiten Blüte radikal abschneiden. Vieles sollte man abschneiden, damit es keine Samen bildet, wie zum Beispiel die Akelei. Sonst hat man die ungewollt überall im Garten verteilt. Die sind jetzt zwar wunderschön am Blühen in Rose, aber die fallen dann leider nicht in der Sorte aus, wie sie gekauft wurde, sondern die sind dann oft in der Wildform oder in einer etwas langweiligeren Farbgebung. Deswegen ist die Schere eigentlich das wichtigste Gerät des Gärtners. Die Schere und die Hände.
Und wenn wir noch mal einmal zur Chelsea Flower Show kommen, ja, da müssen die Pflanzen ja auf dem Punkt blühen. Ja. Und da wird auch schon mal geföhnt, habe ich gelesen, damit die aufgehen. Und da wird auch schon mal gekühlt, damit die nicht zu schnell verblühen. Ja, genau. Hast du schon mal für irgendeine Feier oder einen Geburtstag oder so versucht, irgendeine Pflanze zum schnelleren oder späteren Blühen zu bringen?
Also ich habe mal ganz schlimme Sachen gemacht. Für meinen 30. Geburtstag habe ich in meinem Garten, da hatte ich einen großen Garten, habe ich eine rosafarbene Hortensie gehabt. Der ganze Garten war aber sonst weiß blühend. Also habe ich mir eine Dose Autolack gekauft und habe die rosafarbenen Blüten in weiß angesprüht. Die waren wunderschön, die leuchteten und die glänzten und die waren das ganze Jahr durch am Blühen, weil sie natürlich durch den Autolack nicht verblüht sind. Aber die Pflanze war sehr unglücklich danach. Aber für die Feier war das perfekt.
Das gibt jetzt bestimmt Mecker, Janek.
Das gibt bestimmt ein paar Reaktionen. Aber der Garten war eigentlich durchkomponiert. Ich habe den nur übernommen, da war eine riesige, wunderschöne Bauernhortense. Die hat wunderbar geblüht an meinem Geburtstag. Aber das war so unangenehm, diese rosafarbene Hortense in diesem Garten zu haben. Und ich wollte sie nicht wegmachen.
Das machst du auch nie wieder.
Nein, das in meinem Garten mittlerweile sehe ich das entspannter. Also mein Garten hat ein Farbkonzept, aber da bin ich entspannter mittlerweile. Da war ich jung.
Und noch ein Fun Fact: Verboten auf der Chelsea Flower Show sind zum Beispiel Torf und Kunstrasen, ist ja auch selbstverständlich. Aber es dürfen auch nicht dabei sein Gartenzwerge oder Bikini-Models. Was würdest du dir davon in deinem Garten zu Herzen nehmen?
Ja, ich würde auch auf Gartenzwerge verzichten. In meinem Garten ist eigentlich wenig Deko. Dass man Pflanzen schon mal motiviert, animiert, finde ich auch okay. Und das mit den Bikini-Models. Ich habe einen ganz kleinen Teich mit Fischen und Kaulquappen drin. Da wird kein Mensch drin baden wollen.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Janek Weber, Gärtner hier in der Alexianer Klostergärtnerei.
Danke dir auch.
Wir haben darüber gesprochen, wie man mit dem Chelsea Cut oder Chop die Blüte von Stauden intensivieren und das Laub dichter und voller machen kann. Ein paar Fotos, bei welchen Pflanzen man wo genau schneiden muss, damit das alles klappt, finden sich wie immer auf gartenradio.fm. Ich sage auch herzlichen Dank allen Hörerinnen und Hörern und Unterstützern und Weitersagern und Abonnentinnen. Weiterhin gute Schnitte. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Feldlerche. Gartenradio Ausblick.
Beim nächsten Mal geht es auf ein Miscanthusfeld zusammen mit Dr. Andreas Pude. Er ist Professor für Nachhaltigkeit an der Uni Bonn. Und wir gucken uns seine Arbeit an. Normalerweise veröffentlichen Professoren ja in Texten, in Aufsätzen und Büchern ihre Forschungsergebnisse. Die Forschungsergebnisse von Andreas Pude, die kann man anfassen. Als Mulch, als Baustoff, sogar als Klopapier. Alles das kann man herstellen aus Miscanthus. Einiges können wir sogar zu Hause ganz einfach nachmachen. Aber wie so oft zeigt sich, dass nicht nur die Forschung oft Jahre dauert, sogar Jahrzehnte. Es muss sich dann auch noch rumsprechen und durchsetzen, zum Beispiel die nachhaltige Alternative zu torfhaltigen Erden.
Ein sehr spannender Markt ist die Herstellung von Substraten, um den Torf zu ersetzen durch den Miscanthus. Wir haben alle möglichen Pflanzen getestet und Miscanthus als Substrat, weil es Lignin und weil es siliziumreich ist, hat sich als am erfolgreichsten gezeigt. Wir haben da sehr, sehr lange dran geforscht und es gibt jetzt erste Erdenwerke, so Richtung Niedersachsen, nördliches Nordrhein-Westfalen, wo die Erdenwerke mit Landwirten Abnahmeverträge über Miscanthus schließen, weil sie einfach jetzt Substrate aus dieser Pflanze entwickeln. Es gibt also die ersten, die jetzt gerade so im letzten Winter angefangen haben, wo auch richtig Miscanthus draufsteht. Es gibt nur ein Akzeptanzproblem dabei. Miscanthus ist so ein hellbrauner Stängel und dieses Substrat, man erkennt diesen hellbraunen Miscanthus und das ist unerwünscht, weil ein Käufer dunklen Torf gewohnt ist und es muss jetzt quasi eingefärbt werden, was eigentlich ein Witz ist, ein überflüssiger Arbeitsschritt, damit die Akzeptanz bei den Verbrauchern, also deshalb bleibt es im Laden stehen, weil es eben nicht wie Torf aussieht.